Servus und herzlich willkommen bei Gefunden, Now I'm Found. Ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder ein spannendes Gespräch führen darf zu der Frage, wie, wo, wann hat Jesus mich gefunden? Und heute habe ich im Gespräch Jochen Jetter. Nicht wundern, ich werde ihn JJ nennen, weil er einfach so heißt, weil er JJ ist. Und ja, es ist auch kein Geheimnis, dass wir es gut kennen.
Nein,
und deswegen auch der vertraute Ton impliziert ist. JJ, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Peter, schön, dass ich da sein kann.
Und Hammer, dass du mir diese Geschichte erzählen möchtest, diesen Weg, auf den du mit Jesus gehst. Ab wann hat Glaube denn in deinem Leben eine Rolle gespielt?
Glaube hat in meinem Leben eine Rolle gespielt, eigentlich ab Tag 1, denn ich habe im Nachhinein, kann ich das definitiv so sagen und sage das auch schon ein Weilchen, das große Vorrecht gehabt, in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen zu dürfen. Mhm. Also beide meine Eltern, sowohl mein Vater als auch meine Mutter, sind selber schon ja, überzeugte, bekennende und lebende Christen und leben ihren Glauben auch.
Mhm. Vor allem der Punkt ist gut. Leben ihren Glauben auch.
Ja.
Denn es geht ja darum, dass das Ding lebt und zum Leben kommt.
Genau, und so hatte ich, ja, sage ich mal, bin ich mit frühester Kindheit schon eigentlich immer in die Glaubensthemen hineingekommen. Also die christlichen Feste sowieso, ja, als großes Highlight, das jährliche Weihnachtsfest.
Ja. Das ist ja bei euch ganz besonders gefeiert worden.
Ja, das
oder
ist
tut immer noch.
Das nein, immer noch. Wird immer noch so gefeiert. Und zwar, wir sind ja, meine Eltern sind viel in Gottesdienst gegangen und so weiter und so fort. Und dann, gut, Schwäbisch hat es zu Hause Kaiser am Sonntag, zu Weihnachten lässt man der andere der Platz in der Kirche.
Ja. Ah, so habt ihr das gemacht.
Und von daher gesehen ist man dann jetzt nicht so in Gottesdienst gegangen, außer ich habe dann mal Trompete gespielt oder so, oder manchmal abends dann zur Christfesper oder so dann gegangen. Aber als, sage ich mal, Gottesdienst in der Familie dann, das hat keiner so bezeichnet, aber war's im Endeffekt war es dann so, hat man dann quasi Weihnachtslieder gesungen, hat die biblische Geschichte gelesen und aber auch hat dann anschließend verkleidet mit Requisiten und Kostümen und allem drum und dran dann diese Geschichte nachgespielt.
Kopfkino!
Und das hat man dann mal eine kurze Phase, wo meine Schwester und ich dann ein bisschen älter waren, mal nicht gemacht. Aber mit Auftreten der ersten Enkel ist quasi diese Tradition sofort quasi revitalisiert worden. Ja? Und so ist es also, dass wir selbst bis zum heutigen Weihnachtsfest, ja, wenn wir bei meinen Eltern dann zu Besuch sind, quasi diese Weihnachtsgeschichte spielen.
Ja? Das heißt, auf der Fahrt hin zu uns, der Streit auf der Rückbank, ich will das Schaf sein. Nein, ich will das Schaf sein.
Ja, und schon im Vorgriff, ja, welche Requisiten brauchen wir und wer spielt okay. Welche Rolle und was weiß ich, also okay. You name it. Ja?
Also der Glaube war immer da. Heißt es, du hast den dann auch direkt adaptiert, alles war gut und wir haben heute nur eine 3-Minuten-Sendung.
Ja, schön wäre es, wenn es so wäre, aber dem ist nicht so. Nein, natürlich kam ich irgendwann mal in meinem Leben schon an den Punkt, dass ich mir überlegen musste, ist das mit dem Glauben, den meine Eltern leben, auch was für mich? Mhm. Ja, zugegebenerweise hatte ich da natürlich sehr viel, war an Material zum Thema Glauben zu Hause, keine Mangelware, ja, sodass ich mich da also durchaus damit beschäftigen konnte. Ich hatte meine Eltern, die das, vorgelebt haben. Und ich habe, auch immer wieder, die Möglichkeiten gehabt, selber eigene Erfahrungen zu machen. Und so der erste Punkt, der bei diesem wo hat Gott mich gefunden, so richtig hängen geblieben ist, ist eine Freizeit vom, damals hieß er noch Württembergischer Brüderbund. Da war ich 16, das war eine Osterfreizeit zusammen mit der Band Ararat. Mhm. Und da weiß ich noch, dass an dem Freitagabend, an dem Karfreitag, wir aufgefordert wurden, ein paar Sachen aufzuschreiben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich sehe mich noch da liegen in diesem Versammlungssaal auf ein paar so Stühlen beim Aufschreiben und da ist mir bewusst geworden, das erste Mal, so richtig bewusst geworden, dass ich ein Sünder bin und dass ich quasi das mit der Sünde nicht alleine auf die Kette kriege, sondern dass ich jemand dazu brauche. Ja.
Wow.
Ich hatte dann das große Vorrecht, parallel dazu in eine ökumenische Jugendgruppe zu gehen, wo ich, sage ich mal, auch wo immer coole Sachen gemacht wurden, wo coole Leute waren, und wo ich mich ausprobieren konnte und wo aber auch dadurch, dass da coole Leute waren mit coolen Sachen, man hat Jugendgottesdienste gemacht, wir sind nach Rumänien gefahren und habe da Hilfskonvois organisiert und hingebracht, also so mit 4 großen 40 Tonnen und allem drum und dran, dass ich da im Nachhinein, kann ich es sagen, die Gnade erlebt habe, ein Umfeld zu haben, das mich eigentlich davor bewahrt hat, sage ich mal, Sachen groß außerhalb zu probieren.
Wow.
Nichtsdestotrotz hatte ich schon immer wieder so die Fragen und die Momente, ja, meint es Gott wirklich ernst mit dieser Schuldvergebung und meinte damit auch mich und meinen Scheiß, den ich jeden Tag so, sage ich mal, praktiziere.
Also schon Zweifel auch?
Ja, und durchaus.
Und vor allem Zweifel, ob du safe bist dann in dem
Fall. Richtig, definitiv. Also das war nicht so Bekehrung, zack, und alles ist cool und so. Nein, überhaupt nicht, sondern das kam immer wieder so in Wellen. Ja, kann man schon immer wieder sagen, dass ich immer wieder an so Punkte kam, so nach dem Motto, vor allen Dingen, wenn dann wirklich was offensichtlich schief gelaufen ist, so nach dem Motto,
siehste, doch nichts gewesen.
Doch nichts gewesen und bist du sicher, dass Gott dir das vergibt?
Ja. Ja, in dieser Phase, das weiß man, die Bibel nennt den Feind auch den Verkläger der Brüder.
Genau.
In Comics wird es dargestellt durchs Teufelchen auf der Schulter.
Ja, ja.
Und er sagt dann,
aber,
JJ.
Aber das hatte ich durchaus auch. Also und das war jetzt nicht so, dass ich dann sagen würde, na, in den 3 Wochen danach war das noch und dann nicht mehr. Nein, nein, das ging über Jahre.
Ja. Nochmal kurz zurück, dieser erste Moment auf der Freizeit.
Ja.
Man spricht ja im christlichen Kontext auch von der Bekehrung. Wie hast du das festgemacht mit dem Sündethema? Hast du dann gebetet? Hast dich einem Leiter anvertraut? Wie hat das funktioniert?
Also ich hab das auf so einen Zettel geschrieben und habe jetzt aber in dem Fall jetzt keinen Leiter so gehabt, wo
sondern
ich mich
da anvertraut. Sondern das war eine Sache zwischen dir und Gott?
Das war eine Sache zwischen mir und
sogar
Gott.
Sogar schriftlich festgelegt.
Sozusagen schriftlich. Ich meine, das Dokument gibt es nicht mehr, so werde ich mich noch erinnern kann, hat man das dann anschließend verbrannt, aber ja, es war schriftlich.
Ja, das hat himmlisch gleich gescannt.
Es war eine schriftliche Angelegenheit. Wow. Ne?
Also sehr ungewöhnlich, dass jemand das schriftlich festmacht.
Nee.
Aber hast du gemerkt, dass dadurch auch Gott für dich zu einem persönlichen Bezug wurde?
Nee, persönlich war es noch nicht. Es war wirklich so, mein Bild damals war, ja, es gibt Gott, das habe ich nie geleugnet. Ja, natürlich war mir klar, es gibt Jesus und was weiß ich was alles, aber es war noch, sage ich mal, eine relativ große Distanz zwischen uns.
Mhm.
Es war mehr, wie gesagt, die Erkenntnis, dass ich mein Leben nicht fehler- und sündfrei hinkriegen werde und damit und dass er quasi für dieses Problem eine Lösung hat sozusagen, die ich ja annehmen kann.
Okay.
Aber so eine tiefe persönliche Beziehung, die ist eigentlich erst so in den vielen Jahren danach dann entstanden, wo er mir immer wieder begegnet ist. Und in der Vorbereitung und im Nachdenken über dieses Gespräch habe ich mir überlegt, na, wie kann ich das, sage ich mal, noch, auf eine andere Weise vielleicht nochmal darstellen, um das bildlicher zu machen.
Ja, mach mal.
Und dann habe ich mir da ein Bild überlegt aus einer meiner Lieblingssportarten vom Radfahren, von der Tour de France.
Ja? Okay.
Bei der Tour de France geht es ja quasi darum, dass da ein paar Affen durch die Gegend fahren in Teams, 3 Wochen lang sich da jeden Tag abmartern, um anschließend, dass einer dann quasi im gelben Trikot nach Paris reinfährt. Und das eines der wichtigsten Dinge ist ja quasi, wer fährt wann, welche Etappe im gelben Trikot und ab wann, sage ich mal, kann dieses gelbe Trikot nicht mehr angefochten werden. Also gibt es da quasi, es gibt dann Fahrer, die fahren quasi immer nur auf Tagessieg Und dann gibt es quasi sogenannte Glasmorfahrer, die fahren nicht primär mit dem Fokus, ich will jetzt einmal auf dem Treppchen stehen, sondern die fahren mit dem Ziel, ich will in Paris das gelbe Trikot haben. Mhm. Ja. Und das finde ich ein sehr spannendes Spiel, ein sehr, sehr spannendes Bild. Denn für mich war das so, mit dieser Bekehrung mit 16 bin ich das erste Mal so gefühlt ins gelbe Trikot gefahren.
Schönes Bild.
Aber da war noch nicht dieses Bewusstsein da, dass dieses gelbe Trikot auch bis Paris hält.
Okay.
Sondern es war so, oh, gelbes Trikot, es ist nicht unerreichbar.
Aber es war ja schon mal stark, du hast schon mal getragen und das Gefühl muss gut sein, am Ende des Tages
ein
gelbes Trikot zu
haben. Genau, und so würde ich dann quasi sagen, es gab quasi in den... dass Gott mich immer wieder gefunden hat zu verschiedenen Anlässen und so weiter, würde ich so dann als die Tagessiege zwischendrin bezeichnen wollen, okay. Ja, die dann quasi in Summe dann dazu führen, dass irgendwann mal bei mir dann diese Gewissheit gekommen ist, dass dieses gelbe Trikot mir nicht mehr geraubt werden kann.
Krass. Um den Weg dorthin vielleicht noch ein paar Etappen, jetzt bleiben wir in dem Bild, festzumachen. Wenn man schon so ein gutes Bild entwirft, dann bleibt man in dem Terminus drin. Als jemand, der auch gern denkt und gern Dinge durchdenkt, und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt von dem, und auch erwähnt, dieser theologische Fundus an Materialien, die da war, ist ja auch Gott zu verstehen.
Richtig.
Ein ganz essentieller Punkt. Es gibt ja die Menschen, die fühlen alles, bestehen nur aus Bauch, und dann gibt es andere, die wollen verstehen. Und dein Ansatz, Gott verstehen zu wollen, war ja sicher da.
Also genau, da kann ich gern einhaken. Also sehr stark geprägt war ich in der Anfangszeit durch, sage ich mal, dieses pietistische Umfeld. Ich habe vorher den Württembergischen Brüderbund erwähnt. Das hat dann, ich war da immer wieder auf Freizeiten, die mir auch sehr gut getan haben, wo ich Freunde gefunden habe, die ich über Jahrzehnte bis heute noch habe, also seit ich 19 bin, und davor quasi, die mich immer noch begleiten, und wir sind immer noch zusammen unterwegs, mehr oder weniger eng. Von denen habe ich quasi den reichen Schatz erlernen und mitbekommen dürfen, sich mit dem Wort Gottes intensiv auseinanderzusetzen und Gott in seinem Wort kennenlernen zu dürfen. Mhm. Ja, wirklich danach zu forschen, wie ist es da gemeint, ja, auch ein Stück weit unterscheiden, so das Handwerkszeug zu bekommen, ne, so rauszukriegen, was ist richtig, was ist falsch, ja, vielleicht auch, und einfach auf der Suche zu sein nach, was sind so die Dinge, für die Gott wichtig sind für mich und mein Leben.
Ja. Ja.
Ich habe es vorher gesagt, bei mir im Elternhaus waren verschiedenste theologische Strömungen vorhanden. Ja. Hatte ich auch schon früh Kontakte zu den charismatischen Einflüssen und evangelikalen Einflüssen. Und so kam es dann auch, dass ich mit einem sehr guten Freund, den manche vielleicht noch kennen, den Andy Knight, den ich damals in Urach während meinem Zivi kennengelernt habe, wir dann zusammen mit seiner Frau, oder dann Frau, irgendwann mal damals noch Freundin, sind wir dann zu dritt häufiger zu Vineyard-Freizeiten nach Bern gefahren, und habe dort Brian Dirksen quasi ein paar Mal erleben dürfen, in Seminaren auch, jetzt nicht nur zu Konzerten, sondern auch in Seminaren, und zwar zum Thema die Liebe des Vaters.
Ja, ich erinnere mich an seine Vatershaus-CD zum Beispiel.
Richtig, also das war zum Beispiel in den Folgejahren nach dieser Veröffentlichung, ist er ja quasi mit diesem Thema durch verschiedene, sage ich mal, Kongresse dann und Veranstaltungen gegangen, und da habe ich ihn 2-3 Mal erleben dürfen, und das hat mich schon sehr geprägt, weil es da angefangen hat, dass Gott nochmal eine neue Facette hinzugefügt hat. Er mich gefunden hat und mir klar gemacht hat, dass er der Vater ist, der mich quasi bedingungslos liebt.
Krass.
Und so annimmt. Mhm. Ja, aber das war jetzt auch nicht so eine Phase und danach war das durch, sondern es gab immer wieder deshalb finde ich das Bild mit diesen Tagessiegen so schön, es gab immer wieder Momente, wo dann dieses wieder durchgebrochen ist, die Liebe des Vaters oder andere Themen immer wieder durchgebrochen sind, und wo ich gemerkt habe, oh, da hat sich jetzt nochmal was Da hat Gott mir nochmal was gezeigt, mir nochmal geoffenbart, entweder sei es über meinen Verstand oder sei es durch eine Erfahrung, was es dann quasi tiefer hinein verankert hat, diesen Glauben.
Wow. Wow. Wir haben vorher uns über die Schöpfung ausgetauscht und du hast mir von einem Gespräch erzählt mit deinem
genau.
Freund Martin. Das muss ich unbedingt ja. nochmal hervorbringen, weil das fand ich auch eine sehr schöne Passage, die, glaube ich, für dich auch ein Etappensieg
absolut,
war.
Absolut, absolut. Also wenn ich erzähle die Geschichte gerne. Das war ein guter Freund von mir und wir waren damals, war ich, glaube ich, mit Bettina gerade verlobt. Vielleicht waren wir auch verheiratet. Also wenn, dann waren wir ganz frisch verheiratet. Auf jeden Fall damals zu dieser Zeit haben wir ein Hauskreis zusammengeleitet mit Martin und seiner Frau. Und während die Mädels im Wohnzimmer lagen, auf dem Sofa, weil die Frau von Martin damals hochschwanger war, waren wir Jungs in der Küche und haben gut gekocht. Und sind dann quasi in der Küche übers Reden und Philosophieren dann auf Glaubensthemen gekommen. Und ich kann den Zusammenhang, weiß ich nicht mehr genau, aber irgendwie sind wir auf die Schöpfung gekommen und da hat der Martin dann zu mir gesagt, Cece, weißt, Gott hat die Welt und alles geschaffen und er hat an jedem Ende des Tages immer ein Gut ausgesprochen. Und erst als er den Menschen gemacht hat, hat er ein sehr gut gesagt. Und dieses sehr gut gilt für jeden und es gilt auch für dich. Und das hat bei mir nochmal was gezeigt von dieser bedingungslosen Annahme, die mein Vater im Himmel mir gegenüber hat.
Hammer.
Und er hat sich bei dem, so wie er mich gemacht hat, mit allen Facetten und Schattierungen, hat er keinen Fehler gemacht und es war kein Zufall, sondern er hat sein sehr gut über mir ausgesprochen. Und das war zum Beispiel eines dieser großen Tagessiege, die ich habe erringen dürfen. Ja? Mhm. Also da, wo ich richtig Punkte sozusagen, in Anführungszeichen, wir wollen das Bild nicht überstreichen, aber da, wo ich richtig sozusagen Punkte gemacht habe für den Gesamtsieg. Ja? Und von daher gesehen, also das hat mich, das sind so Momente, wo mich tief, sage ich mal, in meinem Glauben bestärkt haben. Ja? Andere Sachen waren, wo ich mit einem guten Freund, wo ich eine Zweierschaft habe, wir uns über viele Wochen und Monate hinweg immer wieder mit dem Thema die Gnade Gottes unterhalten durften. Ja. Und sich das ganz tief in mir hinein verankert hat, dass diese Liebe gepaart mit dieser bedingungslosen Gnade das Fundament ist, auf dem all mein geistliches Denken, Reden und auch Tun basieren darf. In all seiner Unperfektheit und all seinen Fehlern, die passieren, dass das quasi die Basis ist. Und wenn wir schon bei den Fehlern sind, ja, also wir reden hier immer nur von Tagessiegen, aber sagen wir mal, so wie es in der Tour de France jede Menge Stürze und Rempler gibt, ist mein Leben auch nicht ohne Rempler und Stürze abgelaufen.
Genau so ist es.
Und jetzt sind wir wieder bei der Gnade. Für mich ist es manchmal im Rückblick auch echt eine Gnade, dass ich immer noch in diesem Rennen sein kann. Mhm. So wie ich es vorher gesagt habe, es war eine Gnade, dass ich in dieser Jugendgruppe da war. Im Nachhinein ist es wirklich eine Gnade und er hat mich dabei wirklich im Rennen gehalten.
Und guck mal, das ist doch der Punkt, den ich so reizvoll finde, auch an dem Titel und an dem Thema von diesem Austausch, nämlich diese Bibelstelle, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.
Ja.
Und offensichtlich hat Gott einfach gesagt, hier der JJ, mein JJ für das Rennen
ja.
und ich gönne ihm. Und zwar eben dieses gelbe Trikot, das für dich,
genau.
wie du dann erkannt hast, als safe ja. eingeloggt ja. ist.
Genau, weil das war dann, von daher gesehen, gab es dann irgendwann mal, und auch das ist jetzt kein so ein markantes Erlebnis wie vielleicht bei anderen, aber irgendwann mal ist in mir diese Gewissheit gereift, über diese viele Tagessiege hinweg.
Hammer.
Dass mir dieses gelbe Trikot bis Paris keiner mehr streitig machen kann. Ja, das bedeutet nicht, dass ich seither keine Tagessiege oder keine Rempler mehr hatte. Ganz im Gegenteil. Ja, jeder von uns, sage ich mal, in meiner einer kann genug Beispiele davon machen, wie meine Ungeduld und meine, sage ich mal, mein hohes Tempo und die daraus manchmal auch resultierende Ungeduld mit meinen Mitmenschen immer wieder dazu führt, dass ich abends genug habe, um Verzeihung zu bitten.
Ja. Kenne ich.
Von daher gesehen, sind wir ehrlich, ich glaube, jeder hat solche Punkte, die weiß jeder. Ja.
Ja.
Nichtsdestotrotz habe ich diese Überzeugung, diese innere Gewissheit, dass Gott mich sozusagen ins gelbe Trikot in Paris führen wird.
Also es passiert durch Gnade. Schau, ganz spannend, ich weiß ja von dir, dass du jemand bist, der auch einen guten Wettkampf zu schätzen weiß.
Absolut.
Und dann eben es nicht die Leistung ist, die es erbringt. Und trotzdem laufst du einen Lauf, um mit Paulus zu sprechen. Also du bist unterwegs, du chillst nicht nur auf dem Sofa, es ist die Tour de France. Aber das gelbe Trikot, das ist safe.
Und das Tolle ist, einerseits habe ich diese innere Gewissheit, auf der anderen Seite gibt es aber auch diese eindeutige Zusage, wo es in der Bibel ja heißt, und er wird das gute Werk, das er in euch, und jetzt mache ich es persönlich, das er in mir begonnen hat, auch vollenden.
Jawohl.
Ja, und das ist was, wo ich sagen muss, auch in Zeiten, in denen es jetzt noch dunkel wird und dieses Männchen auf der Schulter in meinem Ohr versucht, er gibt ja nie auf, deshalb ist es ein Kampf, auch versucht, mir dann immer wieder Sachen einzureden. Ich durchaus, und jetzt kommt wieder meine gute Prägung, die ich habe erfahren dürfen, ja, ich habe dann, das gelingt auch nicht immer, ehrlicherweise, aber ich habe zumindest eine Möglichkeit, sage ich mal, diese Stimme zum Schweigen zu bringen in diesem Moment. Ja, weil ich dann weiß, das gelbe Trikot, ich bin so weit vorne, es kann keiner meinen, also dieses Thema gelbe Trikot in Paris, das ist durch. Ja.
Wäre es auch so, wenn du kurz vor der Ziellinie nochmal stürzt?
Natürlich.
Wow, das ist eine Ansage.
Ich weiß nicht, wie mein Leben weitergehen wird. Wer weiß das schon? Keine Ahnung, was passiert.
Aber Jesus ist sicher.
Aber das ist durch.
Hammer.
Ich hoffe dann immer, dass in diesen Momenten, weil ja keiner weiß, was kommt, aber auch da lerne ich immer wieder aus der Bibel, wo wir ja gesagt kriegen, wir sollen uns nicht sorgen, wenn wir vielleicht mal vor Obersten oder wen auch immer stehen, was wir sagen werden, sondern der Geist wird uns in diesem Moment die richtigen Worte geben.
Sehr gut.
Und von daher gesehen, keine Ahnung, was kommt. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich bete, es wird nicht so schlimm, aber keine Ahnung. Wenn Gott mich als sein Zeugen irgendwo haben möchte, und das ist gerade so ein aktuelles Thema, an dem ich dran bin, sein Reich, ja, jetzt da kommen wir mal verlassen wir das mal kurz ein bisschen, ja. Also, das ist was, wo ich gerade völlig Feuer und Flamme für dieses Thema bin, ja, sein Reich. Und wenn er mich dazu irgendwo gebrauchen möchte, dann weiß ich, dass in diesem Moment sein Geist da ist und ich hoffe, dass ich die Gnade habe, das dann auch so zu tun.
Sehr cool. JJ, vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwie einen abrundenden Satz, wobei da waren ja schon so viele gute Schlussworte dabei. Also für Quotes ist schon genug drin. Aber irgendwas, was du noch mitgeben möchtest, um das Ding so abzurunden zum Schluss?
Ja, gibt es noch was. Und zwar jetzt nicht so ein Statement, sondern ich bin in meinem Leben irgendwann mal an einen Punkt gekommen, wo mir klar war, jetzt ist Gott so langen Weg mit dir schon gegangen. Jetzt muss ich auch mal ein Zeichen setzen. Und es waren dann, einerseits war das dieser geistliche Reifeprozess, dass Gott mich immer wieder gefunden hat. Auf der anderen Seite war es dann auch das Thema mit der christlich-religiösen Prägung. Aber irgendwann mal war ich an dem Punkt, dass ich dann gesagt habe, so, und jetzt möchte ich das auch vor den Menschen sichtbar machen und habe mich dann relativ spät für meinen langen Lauf
seit Tag 1.
Mit 33, dann okay. 33 Jahren, also von Tag 1 bis 33 hat es dann gebraucht, bis ich mich habe taufen lassen.
Okay, und dann hast du es festgemacht.
Und dann habe ich es festgemacht. Das heißt nicht, dass seither keine Tagessiege waren. Nein, das heißt auch nicht, dass seither keine Rempler waren. Aber ich habe es quasi für mich nochmal gesaved. Und das ist sozusagen neben dem einen Dokument, wo ich es aufgeschrieben habe, sozusagen das zweite Dokument, der zweite Siegel, den ich haben darf.
Wow, hammermäßig. Ich danke dir, dass du uns hast daran teilhaben lassen und wünsche dir für die nächsten Etappensiege und Tagessiege und für das Tragen des gelben Trikots alles Gute und Gottes Segen.
Sowieso. Vielen Dank und weitere Stories gibt es gerne auf Anfrage.
So soll es sein. Und ich hoffe, dass jeder von euch, der zuguckt, für sich selber auch zumindest jetzt die Frage vielleicht in den Raum stellen darf, wie safe habe ich dieses gelbe Trikot? Und ich möchte dir die Zusage machen, du kannst es safe haben. Und wenn du von Jesus gefunden werden möchtest, was total hilft, ist einfach ihn darum zu bitten, bitte komm und finde mich. Und ich bin sicher, er wird es tun, weil er echt ist. Und ich bin so begeistert in den Gesprächen, aber auch darüber hinaus feststellen zu können, dass es jedes Mal anders ist. Jede Geschichte ist anders. Und unter uns, mir wurde jetzt auch schon in Vorgesprächen gesagt, ja, meine Geschichte ist nicht so spannend. Und es hat sich jedes Mal als ein Fail ausgestellt. Die Geschichte war am Schluss eben doch spannend. Jede Geschichte ist spannend und Gott schreibt Geschichte mit uns. Seid gesegnet.